Börsenradio Network AG.
Ganz schwierig, ganz schwierig. Du kommst da eigentlich regelmäßig ziemlich alt vor, gebe ich ehrlich zu.
Die Expertenmeinung.
Grüß Gott, Wolfgang Matejka von Matejka & Partner Asset Management aus Wien.
Willkommen im Börsenradio, hier ist Andi Groß, die Stimme von Börsenradio. Wir haben heute 36 Grad angesagt. Ist in Wien auch so heiß?
Ja, in Wien haben wir heute 38, morgen soll es auf 40 gehen. Jupiter. Ja, also interessant, es war mehr und mehr spürbar, dass diese Hitze auch die Infrastruktur erreicht. Gestern hatten wir im ersten Bezirk einen Stromausfall. In Frankreich haben sie auch schon Stromausfälle gehabt. Offensichtlich sind die Generatoren oder die Isolatoren bei den Generatoren auf bestimmte Temperaturen oder Sonnenbestrahlungsintensitäten gar nicht mehr so richtig vorbereitet.
Was heißt denn das dann eigentlich auch so für diese ganze Energiewende und so weiter? Also alles hier Sonnenenergie und jetzt Sonne gibt es ja auch mit Hitze und das auf einmal liegt alles flach. Also da kann man ja in Europa fragen, wen man will. Ein Freund von mir, der war in Paris beim Iron Maiden Konzert und dann war da nach einer Stunde Schluss.
Also entweder man schafft neue Kühlsysteme ab, nimmt es von den Datenzentren weg und gibt es den Generatoren. Oder man wird wirklich diesen technologischen Anpassungsprozess wirklich einleiten müssen, den man wahrscheinlich unterschätzt hat, sonst würde es diese Ausfälle nicht geben.
Oder man merkt, dass diejenigen, die uns immer quasi diese Kühlsysteme verkauft haben, um diese ganzen Datencenter zu kühlen, dass die vielleicht doch recht haben. Also dass Hitze letztendlich ein Problem ist.
Ja, natürlich. Aber bei den Datenzentren ist es die Hitze, die von innen passiert und nicht von außen. Weil durch diese Überlastung oder diese Hochjustierung der Rechnung leisten, eigentlich diese Hitze irgendwo wegkommen muss, ist eigentlich ein interessantes Thema, das auch weitreichende physikalische Erkenntnisse in sich trägt. Man sagt ja immer, man trägt diese Datenzentren irgendwann einmal in den Weltraum, quasi macht dort Satelliten, die größer sind. Und diese Satelliten nutzt man, um als Datenzentrum zu agieren. Warum? Weil dort hast du wirklich sehr viele Vorteile. Niemand kann dich wirklich stören. Du hast viel Platz, viel Raum. Du musst das einmal raufbringen. Das ist das Thema SpaceX, das da teilweise auch mitbelastet wurde. Aber ich wusste es nicht, aber es ist relativ logisch. Du kannst dort nicht automatisch kühlen, selbst wenn du dort minus 120 Grad hast. Du brauchst ein Medium, nachdem es dort eigentlich ein nahezu Vakuum gibt, brauchst ein Medium, das diese Wärme abtransportiert. Das haben wir am Boden mit dem Wind oder mit Wasser oder mit sonstigem. Das hast du aber im All nicht. Das heißt, du brauchst dann zusätzliche Energie, um die Kühlung überhaupt bewerkstelligen zu können. Also gar nicht so einfacher Prozess. Und diese Erkenntnis hat natürlich die Problematik am Boden verursacht, mit einer Lösungscharakteristik ins All zu tragen und dann die Erkenntnisgewinne, dass es so einfach doch nicht ist. Also eine Kette.
Also damit hat das Thema Hitze in Europa auch die Börse erreicht. Schauen wir uns doch mal die Börsenthemen an. Was wird da gerade gespielt? Also Ölpreis runter, das ist ja eigentlich gut, aber Tech-Werte jetzt auch runter, das ist dann wieder doof oder auch nicht. Wie nennt sich eigentlich das Spiel, was gerade an der Börse gespielt wird? Und Mensch, ärgere dich oder Mensch, ärgere dich nicht oder doch Monopoly?
Ja, es geht wirklich mehr und mehr um die Geldflüsse, um die Geldströme. Der Hintergrund dürfte eindeutig der sein, dass es eine doch gespaltene Investitionsgemengelage derzeit gibt in die Technologie, in Halbleiter, in Chips. Laufen unfassbar viele Milliarden hinein und genau diese Milliarden kommen nicht ins normale Business hinein. So gesehen ist das Thema Wachstum, das mit Investitionen zu verbinden war, eigentlich auf diesen Sektor fokussiert. Und daher ist es in Wirklichkeit nichts anderes als A, wie weit kann diese Finanzierung noch laufen? B, wie strapaziert wird der Rest des Marktes dadurch? Sprich, über Anleihenemissionen, SpaceX hat ja gerade wieder 20 Milliarden emittiert, vorher war Google mit 60 oder 80 dran. Das sind alles diese Dinge, wo man sagt, okay, ragt das auf den normalen Markt hinein? Und C, was macht der Rest? Der Rest investiert derzeit kaum. Diese Balance, diese ausgeglichene Wirtschaftssituation, die beginnt sich mehr und mehr zu hinterfragen. Und das ist das, was die Kapitalmärkte auch erreicht. Können wir es uns leisten, dass wir in Wirklichkeit von zwei, drei Sektoren dermaßen stark abhängen im Wachstum? Amerika ist es bereits soweit. Nahezu 100% des US-GDP-Growth ist nur aus Technology heraus. Der Rest wächst nicht. Also es ist nur Technology. Und das ist etwas, was man an den Börsen logischerweise versucht zu interpretieren, wenn die schon so confident sind, wenn die schon dieses Selbstvertrauen haben, zu sagen, wir schmeißen da wieder 100 Milliarden in unsere Datenfarmen und bestellen bei Hynix oder Micron, whatever, dann nehme ich das wahr, weil ihr seid ja diejenigen, die auch mit dem Geld umgehen können müsst. und die anderen sehen einfach nur zu. Das heißt, du hast auch am Kapitalmarkt diese gespaltene Situation von denen, die sagen, nicht böse sein, die sind jetzt 800% gelaufen. Jetzt nachzuschießen, traue ich mir gar nicht mehr, weil mein alterzogenes Investment-Behavior Alarm schreit bei so etwas. Oder ist das ein so ein komplexes neues Geschäftsmodell und ist das so belastbar, dass jetzt erst so richtig der Beginn ist? Und diese Fragestellung hat die Kapitalmarktsituation konstant belastet. Und derzeit ist es eben so, dass wir konjunkturmäßig ein wenig durch den Iran-Konflikt eine Abschwächung sehen, mit Inflation, mit Abschwächung auch der Warenströme, sodass eigentlich diese Kluft zwischen diesen einen und diesen anderen herkömmlichen Konjunkturparametern noch stärker fühl- und sichtbar ist.
Also dass Werte volatil sind oder Branchen volatil sind, das ist ja nichts Neues. Das hat es ja schon immer gegeben und gerade das Thema Chipbranche, also eben noch himmelhoch jauchzen, wieder so Tode betrübt, neue das Generation muss. Also das ist so diese alte Welt. Aber die neue Welt sieht ja ganz anders aus. Also KI getrieben, das haben wir schon lange schon hinreichend und intensiv diskutiert. Aber jetzt auf einmal vogelwilde Bewertungen. Also wir haben eine SAP, die seit Anfang des Jahres SAP 35% verprügelt und dann haben wir eine ASML 60% plus seit Jahresbeginn. Also das Leben ist bunt, gar keine Frage, aber es ist auch eine wilde Achterbahnfahrt.
Nein, es ist insofern auf der einen Seite diesen Zyklus in der Chipindustrie, den gibt es nicht mehr. Früher hast du gesagt, alle 1,5, 2 Jahre hast du de facto diese Zyklizität. Da brauchst du eine neue Technologie. Moore's Law ist gekommen und alle haben gesagt, okay, jetzt brauchen wir wieder neue Technik. Das ist mittlerweile physikalisch an der Grenze angelangt. Unter 2 Nanometer wird es einen Abstand kaum mehr geben. Warum? Weil die Überlagerung in den Leiterbahnen rein physikalisch stattfindet. Also da springt der Funke auf Neudeutsch de facto über. Das geht nicht mehr. Also das ist gebremst. Bedeutet, dass du das Mengenwachstum als Ersatz dafür hast. Und dieses Mengenwachstum ist durch die Datenfarmen und durch die KI-Analogie automatisch de facto linear oder, sagen wir so, nahezu unbegrenzt strapazierbar. Das wird natürlich seine Grenzen bekommen. Und ich glaube, diesbezüglich werden wir vielleicht sogar heuer noch diese Grenzen wirklich sehen, nämlich dann, wenn China in das Rennen einsteigt, weil China ist die große Unbekannte. Und mit China wird es wahrscheinlich billiger werden, wird der Wettbewerb dadurch aus Amerika auch sich intensivieren, wird die Politik wieder herumschreien. Also da wird es schon richtig rund gehen. Das, was du allerdings dazwischen hast, ist die Situation, dass die Isolierung der einzelnen Cloud-Bereiche auch zunimmt. Sprich, der Wettbewerb nimmt zu, zwischen den Hyperscalern selbst. Das heißt, eine Meta braucht ihre eigene, eine Amazon ihre eigene Cloud. Warum? Weil sie irgendwann einmal den USP ihre eigenen Daten verwerten wollen können. Und das heißt, derzeit haben wir noch die Situation, dass diese Clouds in Wirklichkeit unsere aller Daten gefüttert sind. Dadurch wird es auch immer billiger. Dadurch kannst du dir auch immer mehr und mehr Skalierung in deiner Planung, in deiner CapEx-Planung leisten. Es wird aber irgendwann mal dazu kommen, dass die Kunden sagen, nicht besser, ich will nicht den Durchschnitt haben, ich will deine besten Erfahrungen haben. Und da kommt SAP wieder ins Spiel. Denn das ist ein Bereich, wo der Kunde sagt, okay, jetzt bin ich dabei, KI zu integrieren, jetzt mache ich das, aber bevor ich de facto alles bin, weil deine Daten de facto den Rest der intellektuellen Informationslandschaft der Welt darstellen, habe ich keinen Vorteil mehr davon, weil dann geht nur mehr der Größere, schlägt den Kleineren oder der, der seine Kosten niederhalten kann, schlägt den anderen. Und ich glaube, dieser Prozess wird beginnen. Daher ist SAP nicht tot. Die Verprügelung von SAP ist auf Basis dessen, dass wir bald alle aus einer KI-Suppe quasi unsere Daten filtern, durch alle möglichen Teilnehmer und Partner, aber die Suppe ist irgendwie die gleiche, die kommt über Google oder Co. Aber ich glaube, dass das bereits disruptiert. Und diese Abgrenzung der einzelnen Clouds sorgt natürlich dafür, dass jeder seine Chips braucht oder seine Speichereinheiten braucht, weil die möchte er ja absichern. Also es ist ein wirklich komplexes Thema, das sich jetzt nicht mehr in einer Zyklizität befindet, sondern in einem globalen, gemeinsamen Wettbewerb gegen China wahrscheinlich.
Und auf der anderen Seite gibt es ja auch einen Wettbewerb, wenn es relativ ruhig geworden ist, also zumindest was die mediale Seite ist, dass das Thema Kryptowährungen. Also man guckt da zwar hin und wieder drauf, wenn es gefallen ist, so wie jetzt, wir sind glaube ich beim Bitcoin so bei 60.000, 30% Minus in diesem Jahr. Haben die Kryptos ausgedient? Ist da einfach zu schlicht Konkurrenz?
Die Kryptos dienen natürlich immer dann, wenn es irgendwo emotionale oder politische oder geopolitische Unruhe gibt, als Ort der Sicherheit. Ich glaube, die Kryptos werden immer ihre Rolle befinden. Was die Kryptos diesbezüglich allerdings geschafft haben und weiterhin schaffen werden, ist die de facto operative Basis im Hintergrund über die Blockchain herzurichten, die uns danach weitertragen wird über Token, die auf Basis der bestehenden Werte zum Beispiel existieren. Also es werden derzeit bereits im Anleihebereich etliche Anleihen über Tokenisierung gehandelt. Da spielen auch die Börsen bereits mit. Das heißt, nichts anderes, als dass du einer begrenzten Gruppe, die sich dann über die Blockchain auch de facto kennt, eine Anleihe platzierst. Und da brauchst du jetzt nicht mehr die herkömmlichen Investment Banking Structures, sondern du nimmst es einfach über eine Tokenisierung wahr. Dass das mittlerweile möglich geworden ist, ist in Wirklichkeit eine Leistung über Bitcoin und Co., weil du brauchst ja in dieser Blockchain ein Netzwerk, das jederzeit jeden erreichen kann. Weil diese Information ja an jeden jederzeit verfügbar sein muss, sonst funktioniert auch Bitcoin nicht. Und genau diese Erkenntnis ist die nächste Disruption. Also wir haben derzeit KI vor uns und sagen, hey, cool, wir brauchen es irgendwie und das wird auch stimmen. Aber wir haben die nächste Disruption für uns, dass die Blockchain über ein globales Netz, das jeden erreichen kann oder fast jeden erreichen kann, Services anbietet, die derzeit über Bitcoin State of the Art sind. Und das wird ein paar Branchen ziemlich heftig treffen. Also Banken, Versicherungen, Anwälte etc., die jetzt schon durch KI gedrückt werden, die haben es noch einmal schwer. Das ist dann the next step.
Was
und am Schluss brauchen wir aber nach wie vor die Lebensmittelunternehmen.
Ich wollte gerade sagen, was bleibt dann eigentlich noch zu tun? Was bleibt dann noch zu tun? Was bleibt übrig, wenn die einen durch KI ersetzt werden, die anderen durch Blockchain?
Genau. Das ist die neue Erfahrung, die bleibt übrig. Also wir wollen es uns ja gut gehen lassen. Wir wollen auch in Urlaub fliegen. Wir wollen auch irgendwie Erlebnisse haben, die jetzt nicht nur aus Angst bestehen. Also so gesehen bleibt noch genug Fantasie übrig. Wir wollen uns schön kleiden. Wir wollen uns linear de facto auch unser Vermögen irgendwie herzeigen. Wir wollen gern von A nach B mit dem Auto fahren dürfen und nicht nur virtuell. Also ich glaube, da bleibt schon noch genug übrig und so gesehen ist es auch an den Börsen erkennbar, als der Ölpreis gesunken ist, sind ja sehr viele dieser Fantasien plötzlich wieder leistbar geworden und die Börsen haben reagiert.
War das eine übertriebene Korrektur der vorher übertriebenen Panikkäufe? Was ist das Thema
Öl? Wenn man das Öl nimmt, ist es natürlich klar, in dem Moment, wo du Parteien, Spielfeld hast, die nicht mehr berechenbar oder einschätzbar sind, beginnen Extreme zu reagieren, immer. Und ob das jetzt das Verhalten eines US-Präsidenten ist oder einer Iran-Führung, die du nicht siehst und fühlst, sondern immer nur irgendwelche Anschläge etc. hast. Und eines muss man ja sagen, also die haben ja sehr schnell auch gelernt, nicht nur bei künstliche Intelligenz und irgendwelchen Pseudo-Videos, die Iranis geschickt haben, sondern die haben an den Kapitalmärkten genauso gespielt, wie man es der US-Administration vorgeworfen hat, immer dann eine Meinung, also eine Meldung zu schieben, nachdem sie sich positioniert haben. Das haben die Iraner ganz genauso gemacht. Die haben es übrigens über Bitcoin sehr oft gespielt. Also, weil sie keine andere Möglichkeit bekommen hatten. Also, so gesehen ist auch das kriegerische Auseinandersetzen mit den Kapitalmärkten verbunden. Das gab es ja früher nicht in dem Maße. Diese Übertreibungsreaktion kann man nicht als Übertreibung bezeichnen, weil man in dieser Phase, als sie passiert ist, nicht wissen konnte, was passiert ist. Deswegen ist es immer de facto ein Exzess eines oder derjenigen, die bereit sind, weiterzugehen als der Rest.
Was macht jetzt der Fondsmanager? Was sind die wichtigen Leuchttürme, an denen man sich orientiert als Trüffelschwein, Matejka?
Ganz schwierig, ganz schwierig. Du kommst da eigentlich regelmäßig ziemlich alt vor, gebe ich ehrlich zu. Die Technologie, die hier passiert, ist eine Technologie, der du konstant folgen musst, um zumindest Ansätze zu erkennen, was denn da los ist und wie. Du hast eine Bewegung, die von Spezialisten getrieben ist. Das heißt, du musst selbst auch versuchen, irgendwo in dieses Spezialistenthema dir eine Meinung zu bilden, denn sonst kannst du es nur passiv nachvollziehen. Das ist nicht leicht. Also es ist enorm viel Arbeit. Es ist in erster Linie aber ein Bemühen, den restlichen Markt, den restlichen Aktienmarkt, den du ja kennst, in dieser Situation gespiegelt zu wissen. Ist es noch eine SAP wie früher? Ist es jetzt eine Alternative, die du gehen musst, um jetzt daneben der SAP vielleicht Softwareaktien zu kaufen, die vielleicht eine andere Befindlichkeit abdecken, als es SAP könnte, weil der Druck da ist. Also es ragt auch in die Anführungszeichen Old Economy hinein. Der Wandel ist notwendig. Es geht nicht anders. Und in diesem Wandel ist natürlich ist ganz schwierig, out zu performen, weil du eigentlich immer wieder die Reagibilität durch die Performance der anderen Sektoren, also wenn ich an die Halbleiter oder an die Speicherchip-Aktien denke, der halbe Globus im Asset Management ist nicht so gewichtet, wie man eigentlich dieser Performance gerne gewichtet wäre. Dieses Problem schleppt man mit sich, aber wer bremst, verliert. Also man muss tagtäglich dazu lernen, um vielleicht diesen Sprung dann wieder zu schaffen.
Wer bremst, verliert. Das gilt fast überall, aber nicht, und damit sind wir bei einem Eingangsgedanken, nicht im Weltall. Wenn also zwei Objekte in einem Orbit sind und du willst überholen, dann musst du bremsen, um auf einen niedrigeren Orbit zu kommen und dann vorbeizukommen. Und das ist auch der Grund, warum man einen Autofahrer niemals in den Orbit schicken kann.
Schon gar keinen Deutschen.
Haben Sie jetzt gesagt. Wolfgang Matejka, vielen Dank, schönes Wochenende. Sorgen Sie für etwas Kühle.
Vielen Dank, Herr Gross. Stay cool.
Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.